Das mit dem Klatschen, das muss noch mutiger werden. Aber vielleicht entwickelt sich das ja noch. Ja, ich bin heute Morgen relativ früh wach geworden und gestern Abend relativ spät ins Bett gegangen, weil wir noch einen ziemlich aufregenden Abend hatten. Denn irgendwann um 5 oder 6 schrieb unser Sohn, es geht jetzt los. Und abends um 22 Uhr sind wir dann zum 7. Mal Großeltern geworden. Das möchte ich euch einfach auch als eine kleine Freude mitteilen. Wir haben jetzt die 6. Enkeltochter und einen Enkelsohn. Gestern ist die Cleo Jara geboren worden in Köln. Also ein weiterer Rheinländer, ein rheinländisches Mädchen. Und wir sind sehr, sehr dankbar und froh, dass die Familie wächst. Ne? War ja so das Ziel von dem allen. Wachstum. Ihr wisst ja, das ist da jetzt was runtergefallen? Nichts Wichtiges, dass ich das immer gerne betone. Ja, letzte Woche haben wir gesprochen über 2. Timotheus 2 und ich habe euch aufgezeigt, welche Dynamik in diesem Jüngerschaftsprozess liegt, mit dieser Multiplikation. Ich glaube, das Beispiel mit den Zuckerstücken, das war sehr eindringlich. Und heute wollen wir uns ein bisschen um den Kontext aus 2. Timotheus kümmern. Und Martin hat ja noch mehr gelesen, als worüber ich heute predige, aber trotzdem gut, weil der ganze Kontext auch einfach sehr, sehr spannend ist. Paulus hat Timotheus ja zu einem Jünger gemacht. Und Timotheus, der dann ausgebildet und zugerüstet wurde, wurde dann in einen Dienst eingesetzt. Und dieser Dienst, den Timotheus übernommen hat als sehr junger Mensch, der war alles andere als einfach, wie so vieles vor 2000 Jahren nicht so einfach war. Denn die ersten Christen hatten mit Verfolgung zu tun und selbst Paulus schreibt diesen Brief an Timotheus aus dem Knast, diesmal in Rom. Und in diesem Brief wird deutlich, dass Paulus damit rechnet, dass das sowas wie letzte Worte sind. Wir nennen Paulus ja immer den Apostel und er nennt sich ja selber auch Apostel und das ist auch richtig. Aber Paulus hat nie aufgehört, auch ein Jünger zu sein. Und um Jüngerschaft geht's ja in den nächsten Tagen. Ich habe euch hier mal 2 Verse mitgebracht. Der Herr aber stand mir zur Seite, schreibt er in Kapitel 4, und gab mir Kraft, so dass ich meinen Auftrag, seine Botschaft allen Völkern zu verkünden, auch bei dieser Gelegenheit, er spricht von einem Gerichtsprozess, in vollem Umfang erfüllen konnte. Paulus hatte ein Warum für das Erlebte. Stefan hat das so schön gerade zusammengefasst, auch worum es uns gestern ging. Und auch Jesus hatte ein Warum für das Erlebte. Bei Jesus heißt das, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben als ein Lösegeld. Also nicht ich, der König, lass mir dienen, sondern ich, der König, Jesus Christus, Herr und Heiland, gehe hin und diene den Menschen und gebe mein Leben sogar hin als ein Lösegeld. Und wir wissen, wovon Jesus sprach, nämlich vom Sterben am Kreuz. Die Errettung des Menschen war bei Paulus Priorität, sie war bei Jesus Priorität und ich bin mir sicher, dass auch Timotheus in dieselbe Kerbe geschlagen hat. Als Jesus am Kreuz dieses Lösegeld zur Errettung der Welt und auch von dir und mir bezahlte, ist ja was sehr, sehr Eindrückliches passiert. Der Tempel, der Vorhang im Tempel, der das Allerheiligste vom Vorhof mehr oder weniger trennte, der ist zerrissen. Von oben nach unten. Und Gott hat damit ein ganz, ganz starkes Zeichen gesetzt, eine symbolische Handlung, die deutlich gemacht hat, dass das, was uns Menschen von der Ewigkeit, was uns Menschen von der Herrlichkeit Gottes und was uns Menschen von der Gegenwart Gottes trennt, das ist jetzt nicht mehr da. Und wir haben heute Morgen schon so ein paar Dinge gehört mit Blick auf die Herrlichkeit Gottes. Und diese Herrlichkeit und Gegenwart Gottes, das ist das, was Jesus im hohepriesterlichen Gebet zum Beispiel auch mal so erwähnt. Und ich fand das sehr interessant, am Ende seines Dienstes, kurz bevor er stirbt, sagt er im Gebet zu seinem Vater, ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Und 33 Jahre gelebt, 3 Jahre sich volle Kanne in den Dienst gegeben, Jünger ausgebildet hat Jesus Christus, um uns die Herrlichkeit Gottes zu zeigen. Darum ging es ihm. Das war ein Teil seines Auftrags. Und dann ging er in die Ewigkeit, ging in diese Herrlichkeit Gottes, um was zu machen, um diesen Dienst in Ewigkeit fortzuführen und uns zuzurüsten, auch durch die Gabe des Heiligen Geistes diesen Auftrag, den er hatte, die Menschen mit Gott zu versöhnen, weiterzuführen. Darum ging es ihm. Es ging ihm darum, das selber zu machen, aber er hat uns und seinen Jüngern die Kraft des Heiligen Geistes gegeben, um was zu sein? Um Jünger zu sein. Jünger sind Kopien ihres Herrn. Die Jünger führen den Befehl ihres Herrn aus und multiplizieren Zuckerstücke. Denn das ist das, was die Menschen sind, die Jesus Christus so unendlich liebt. Und Jesus hat seine Motivation nämlich bezogen aus dieser Herrlichkeit Gottes. Jesus hat bei allem, was er getan hat, war sein Motiv zur Aktion, diese Gegenwart und Herrlichkeit Gottes, diese Abhängigkeit vom Vater, mit der er gelebt hat, diese Herrlichkeit, zu der er uns freien Zutritt verschafft hat. Das war seine Motivation. Und wir haben uns einfach daran gewöhnt, dass wir Christen sind. Uns ist diese Herrlichkeit, von der Bodo auch einleitend so gesprochen hat, das ist uns oft gar nicht so bewusst. Aber wir dürfen uns das ruhig mal vorstellen mit den Mitteln, die wir haben. Was das bedeutet, diese Herrlichkeit und Gegenwart Gottes in dieser zu sein und vor allen Dingen Menschen einzuladen, diesem Gott und dieser Herrlichkeit zu begegnen. Das ist unser Job. Das ist das, was mich motiviert. Das ist mein Warum. Dieses Jesu, folge mir nach, das war nicht nur ein Befehl, das war vor allen Dingen eine Einladung. Eine Einladung, sich bewusst zu entscheiden, Jesus Christus zu unserer Priorität zu machen. Folge mir nach. Ich lade dich ein. Komm doch mit mir mit. Sei doch bei mir, wenn ich meinen Auftrag erfülle. Und falls du heute Morgen hier sitzt und merkst, dass dir dieser Jesus fehlt, auch dir gilt diese Einladung. Weil das ist keine Einladung, die nur Christen gilt, nachzufolgen. Sondern Nachfolge ist das, zu dem Jesus uns beauftragt hat und wo er sagt, ladet Menschen dazu ein, mir nachzufolgen. Also Jesus hat uns eingeladen. Aber Jesus hat auch gewusst, dass die Menschen, die ihm folgen, damals, dass viele, die ihm folgen, einfach nur Fans oder Bewunderer waren. Das hat sich in 2000 Jahren nicht geändert. Jesus hat auch heute noch ganz, ganz viele Fans, ganz, ganz viele Menschen, die ihn bewundern. Und deshalb hat Jesus damals, und er tut's heute immer noch, er fordert immer wieder auf, die Kosten zu überschlagen. Das war das, was ich in diesem Bibelhauskreis mit den Golfern gemacht habe. Ich habe ihnen gesagt, hier, es geht nicht nur darum, ne, Jesus macht alles wieder gut und so, sondern nee, es geht darum, dass Jesus uns einlädt, die Kosten zu überschlagen. Wollen wir ihm wirklich folgen? Das gilt uns auch. Jesus hat die Spreu vom Weizen getrennt, weil ihm wichtig war, dass er mit den Menschen arbeitete, dass er die Menschen zurüstete, die auch wirklich wollten. Das ist sein Anliegen, wenn er Spreu von Weizen trennt. Und nachdem viele seiner Fans damals begriffen haben, dass es Jesus echt ernst ist, sind viele gegangen. Und was hat Jesus dann gemacht? Der ist hingegangen und hat sich an seine engsten Vertrauten gewandt und hat ihnen nochmal die Chance gegeben, zu überlegen, was sie wollen. Und hat gesagt, wollt ihr auch gehen? Wir lesen das so, ne? Aber im Grunde genommen ist das immer aktuell, weil es immer eine Anfrage auch an uns ist. weil Nachfolge damals auf Freiwilligkeit basierte und Jesus wollte, dass das, was er tut und was er möchte, nicht einfach nur ein Spaziergang ist, sondern dass es etwas Ernstes ist, den Leuten nachher zu erzählen, dass er am Kreuz gestorben ist, dass er vorher geschlagen und gefoltert wurde, weil das einen Grund hatte, nämlich uns mit Gott zu versöhnen. Das packt auch mich nicht immer. Aber das ist das, was er sich eigentlich wünscht, dass uns das packt. Immer wieder neu, dass uns das packt. Und das hat sich nicht geändert. Und wenn wir jetzt innerlich vielleicht die Arme verschränken und sagen, naja, da steht wieder der Pastor da vorne und redet über Jüngerschaft und naja, weil der Pastor ist, macht er uns jetzt gehörig Druck und so. Das ist überhaupt nicht meine Absicht. Ich habe euch das schon mal gesagt, auch bei meiner Antrittspredigt, ich will kein Typ sein, der Druck macht. Aber ich kann uns nicht verschweigen, was Jesus erzählt hat. Ich kann uns nicht verschweigen, was Jesus gesagt hat. Und das ist eben das, was Jesus selber sagt. Und ich habe euch den Vers mitgebracht, oder die Verse mitgebracht, die er, habe ich euch nicht mitgebracht. Doch, wenn jemand mein Jünger sein will, dann verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und doch Schaden nimmt an seiner Seele? Und wenn wir das so lesen, stehen wir vor der Frage, sind wir überhaupt noch interessiert? Tja, das ist die Frage. Paulus ist hingegangen und hat Timotheus drei Metaphern mitgegeben, weil auch Timotheus in einer Situation war, wo er sich immer wieder fragen musste, will ich überhaupt weitermachen bei all dem, was ich zu durchleiden habe? Und Paulus argumentiert ja mit seinem eigenen Leiden auch, im Knast sitzend, und schreibt eben diesen Text an Timotheus, den habe ich euch auch mitgebracht, ich lese den jetzt nicht nochmal vor, weil der Martin den gelesen hat, diesen Text, wo er spricht vom Soldaten, vom Athleten und vom Bauern. Und er nimmt diese drei Metaphern und die Frage, die sich uns stellt, ist, was haben diese drei gemeinsam? Was hat ein Soldat, ein Sportler und ein Bauer, was haben die gemeinsam? Habt ihr eine Idee? Alles kernige Typen, der Punkt ist gar nicht mal so schlecht. Aber wisst ihr, was die vor allen Dingen eint? Die haben alle eine gewisse Hingabe an ein Ziel. Die leben und arbeiten für ein Ziel. Keiner kann erfolgreich tun, was er tut, wenn er sich dem, was er erreichen möchte, nicht wirklich hingibt. Und zu erwarten, das wissen wir aus dem Berufsleben auch, oder auch aus der Familie, zu erwarten, dass sich Erfolg von ganz automatisch einstellt, das ist albern. Wir wissen, dass wenn wir erfolgreich sein wollen, dann müssen wir selber auch ein bisschen was investieren. Und alle drei, der Soldat, der Athlet und auch der Bauer, die wissen, dass das, was sie da tun und was sie erreichen wollen, Schweiß kostet, Zeit kostet, Kraft kostet, manchmal vielleicht auch wehtut und vielleicht sogar das Leben kostet. Aber was sie auch wissen, ist, das ist es wert. Das Ziel, für das wir leben, das Ziel, für das wir arbeiten, das ist es wert. Und diese Metapher des Soldaten, die steht eben auch dafür, dass ein Nachfolger Jesu, vor allen Dingen so wie Timotheus, wir erleben das ja gar nicht gerade, ja, aber wie Timotheus wirklich schwere Zeiten zu ertragen haben. Der Soldat steht für eine ganz entschlossene Hingabe an eine Sache und er weiß gleichzeitig darum, dass er eventuell auch einen hohen Preis zu bezahlen hat. Das ist das Bild. Und damals war hart auch wirklich hart. Nicht so wie wir heute, die wir seit über 70 Jahren mittlerweile, glaube ich, im Frieden leben. Wir kennen ein wirklich hartes Leben gar nicht. Außer die vielleicht, die noch ein bisschen was miterlebt haben vom Krieg oder der Nachkriegszeit. Aber Soldaten, das sind Typen, die in dem Wissen leben, dass es etwas gibt, für das es sich zu sterben lohnt. Das ist letztlich eins, was sie auszeichnet. Ich habe euch so ein Zitat mitgebracht, von dem ich nicht genau weiß, von wem es ist, aber Martin Luther King hat mal was Ähnliches gesagt. Solange du nicht weißt, wofür du bereit wärst zu sterben, bist du nicht bereit zu leben. Und du bist nicht bereit zu lieben, bis du weißt, für wen du bereit wärst zu sterben. Jeder Soldat, der in den Militärdienst eintritt und der sich entscheidet, in diesen Dienst zu gehen, der muss vorher wirklich gut nachdenken. Der muss sich entscheiden, ob er wirklich alle Konsequenzen dieses Dienstes tragen will. Aus seinem Ja, ich will, da ergeben sich ja dann auch wieder ganz andere Konsequenzen. Ja, macht euch das mal bewusst. Ich war nicht beim Bund, ich kann da nicht so viel zu sagen, aber er kann das doch nur tun, er kann doch nur sagen, ich mache das, wenn die Sache, für die er lebt und arbeitet und notfalls sogar stirbt, von höherem Wert ist als alles andere im Leben. Nur dann kann sich doch einer auf so eine verrückte Geschichte einlassen. Und wir wissen, dass Jesus eben auch immer wieder sehr, sehr drastisch Dinge gesagt hat, um uns herauszufordern, eine Reaktion bei uns zu provozieren. Lukas 9, das haben wir eben gelesen. Ne? Wenn jemand eben mein Jünger sein will, dann muss er sich verleugnen. Dann muss er bereit sein, sein Kreuz zu tragen. Also Jesus lädt uns ein, auch in gewisser Weise unseren Komfort und unsere Bequemlichkeit aufzugeben. Nicht erhobener Zeigefinger im Sinne von, ihr sitzt viel zu viel auf dem Sofa oder so. Nee, auch das ist eine Einladung. Jesus hinterfragt. Jesus fragt. Jesus lässt uns freiwillig entscheiden, wollen wir das? Glauben wir, dass es sich wirklich lohnt, in der Nachfolge zu leben? Dass wir für Jesus und seine Ziele leben? Glauben wir das? Dass das sich lohnt? Und Soldaten, die geben die ganze Zeit ihre Bequemlichkeit auf. Die schlafen auf nicht besonders bequemen Betten. Für sie ist das total selbstverständlich. Für sie ist klar, ich muss alles geben. Und sie würden das auch tun für die, mit denen sie sonntags morgens im Gottesdienst geistliche Lieder singen. Sie geben alles. Sie geben alles auch für die anderen. Auch das gehört zu ihrer Berufung. Auch das gehört zu dieser Entscheidung. Und Soldaten gehen hin und gehorchen Befehlen. Sie sind bereit, auf ihre Freiheit zu verzichten, um für andere Freiheit zu schaffen. Andere in den Genuss von Freiheit zu führen. Und das ist für mich ein ganz, ganz tolles Bild, auch für mich als Jünger und als Christ. Ich bin bereit, manchmal Dinge zu tun und Zeit zu opfern, Geld zu opfern, Dinge zu machen, die mir manchmal auch schwerfallen, weil ich weiß, ich opfere meine Freiheit und meine freie Zeit, damit andere Menschen in den Genuss von Freiheit kommen, durch Jesus Christus. Sei als guter Soldat Jesu Christi bereit, zusammen mit mir für das Evangelium zu leiden. Das hat er Timotheus gesagt. Und ein Soldat lässt sich, was seinen Job betrifft, nicht ablenken, weil er weiß, wenn ich mich ablenken lasse, kann das mein Leben kosten und auch das der anderen. Und deshalb ist das ein Stück weit auch immer wieder eine Frage an uns, wie es uns eben mit dem Thema Nachfolge gibt. Und ich glaube, wenn wir nochmal an diese Herrlichkeit denken, aus der heraus wir leben dürfen, dann gibt es keine höhere Würdigung als die Einladung Jesu Christi, ihm zu folgen. Was gibt's Größeres? Was gibt's Größeres? Egal, wie viel man uns bietet, würde es sich lohnen, diese Einladung von Jesus auszuschlagen? Jesus hat das selber vor Dienstantritt ja mit dem Teufel diskutiert und diese Einladung nicht angenommen, der ihm alle Reiche der Welt geboten hat. Nee, Jesus hat gesagt, lass mal. C.S. Lewis beschrieb, wie viel er darüber selber nachdachte, was passiert, wenn man sekundäre Dinge, also Sachen, die zweitrangig sind, wenn man die zu den wichtigsten Dingen erhebt. Und er schreibt, gibt der Hauptsache, habe ich glaube ich auch als Zitat mitgebracht, genau, gibt der Hauptsache den ersten Platz, dann ist für Nebensachen auch noch Raum. Mache Nebensachen zur Hauptsache, dann verlierst du sowohl die Hauptsache als auch die Nebensache. Und ich glaube, das stimmt auch für Nachfolge. Wenn Jesus den ersten Platz hat, dann ist für viele andere Dinge, die uns Freude machen, die uns ja beschäftigen, auch Zeit und die können wir mit reinpacken in unser Leben. Aber machen wir es andersrum, ich glaube, dann wird unser Leben etwas unbefriedigender verlaufen. Das nächste Bild, das Timotheus von Paulus ans Herz gelegt bekommt, ist das des Sportlers. Und es steht ja einer vor euch, ne? Ihr seht das, mit dicken Bauch. Ihr sagt ja immer, die Golfer sind keine Sportler, aber auch die Golfer sind Sportler. Diese Sportler, sagt Paulus in Vers 5, kein Sportler, der an einem Wettkampf teilnimmt, kann den Siegeskranz bekommen, wenn er nicht den Regeln entsprechend kämpft. Und das ist eine Metapher, die Bibel in verschiedener Weise öfter auch gebraucht. Und wir haben einen Vers im 1. Korintherbrief oder drei Verse, da sagt Paulus, ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegende Athlet, lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Und hier geht es um die Einstellung. Hier geht es nicht darum, die anderen zu besiegen, sondern hier geht es um die Einstellung, diesen Willen zu haben, siegen zu wollen, ans Ziel zu kommen und da möglichst als Erster durch. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Da geht es wieder um diese Herrlichkeit, auf die wir hinleben. Ja, und für mich, schreibt Paulus, gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Rennen, um zu gewinnen. Und die Betonung, wie gesagt, liegt hier nicht darauf, andere zu besiegen. Es geht um die Frage der Einstellung. Will ich wirklich alles geben mit Blick auf diesen Jesus? Will ich diesem Jesus hinterherjöcken? Hinterherjüngern? Will ich? Das ist die Frage, die uns hier steht, vor uns steht. Und ich glaube, wir Christen müssen uns immer wieder auch mal wirklich hinterfragen, ob wir das wollen. Das ist unangenehm vielleicht, diese Frage zu stellen, aber sie ist wichtig, weil ich glaube, dass Jesus uns dann erfülltes Leben schenken kann, wie ich letzte Woche auch gesagt habe, wenn wir verstehen, dass Jüngerschaft in der Jochgemeinschaft mit Jesus Christus etwas ist, was am Ende wirklich erfüllt. Einfach nur Christ zu sein, einfach alles laufen zu lassen, das ist wie Schattenboxen, das ist wie Luftgitarre spielen, das ist eigentlich nichts. Und deshalb impliziert dieses Bild des Athleten eben auch, dass wir was dafür tun sollen, dass wir was dafür tun können. Und ich nenne das den Wunsch und das Verlangen zu trainieren, um mit Jesus einfach unterwegs zu sein. Und Sportler, was machen die noch? Die managen ihre Zeit, die überlegen, was sie essen, wie sorgfältig sie essen, was sie trainieren. Sie trainieren, wenn es regnet, stürmt oder schneit. Sie lassen sich nicht abbringen von dem Ziel, das sie vor Augen haben. Unser Ziel ist die Ewigkeit. Und uns ist diese Ewigkeit sicher, wenn wir glauben. Aber den Menschen, die Jesus nicht kennen, ist diese Ewigkeit nicht sicher. Und die Frage ist, ob wir motiviert genug sind, dass Menschen diese Herrlichkeit kennenlernen. Das letzte Bild ist das Bild des Landwirts. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit einen Landwirt kennengelernt, der unter uns lebt, der unter uns ist. Nämlich der Florian, der jetzt seit einiger Zeit zu uns in den Hauskreis kommt, ist gelernter Landwirt. Und hier steht in Vers 6, wer darf als Erster vom Ertrag der Ernte essen? Ist es nicht der Bauer, der die schwere Feldarbeit verrichtet? Denk über diese Dinge nach. Der Herr wird dir in allem das nötige Verständnis geben, Timotheus. Wer darf als Erstes diese Frucht genießen? Der Bauer selbst. Er hat Zeit und Mühe investiert und ja, darf sich auf die Ernte freuen, auf dieses Ergebnis und das auch als Erstes genießen. Paulus sagt mal in einem anderen Zusammenhang, da geht es um Spenden, aber das Prinzip stimmt. Wer kärglich sät, wird auch kärglich ernten. Und ich glaube, dass das auch so eine Sache ist, wo wir Christen heutzutage wieder neu drüber nachdenken müssen, wie viel sind wir eigentlich bereit zu investieren, damit am Ende auch Frucht entsteht. Was wollen wir? Das ist diese Anfrage Jesu auch immer wieder an unser Leben. Wollt ihr wirklich? Wollen wir uns für Jesus einbringen? Und der Landwirt, der sät in Hoffnung, der sät auch mit einem Ziel, der sät mit Blick auf die Zukunft. Und das ist das, was wir als Jünger auch tun. Wenn wir mit Jesus leben, wir investieren in die Zukunft, indem wir weitere Menschen für Jesus gewinnen, indem wir Reich Gottes bauen, nicht für uns, sondern für Jesus Christus. Und ich glaube, manchmal denken wir, und gerade wir, die wir nicht in schweren Zeiten leben, und ich glaube, das ist oft auch so ein Problem, dass es uns gut geht. Und dass es uns gut geht, einfach manchmal auch dazu führt, dass wir gewisse Dinge nicht mehr wirklich zu schätzen wissen und anfangen, viel zu diesseitig zu denken. Ich glaube, die Geschwister, die in Nordkorea oder in anderen Teilen der Welt verfolgt werden um ihres Glaubens willen, die denken ganz, ganz viel an die Zukunft. Die denken ganz, ganz viel an die Ewigkeit, für die sie selber leben und zu der sie Menschen eingeladen haben. Und wenn Jesus sagt, legt ihr Schätze im Himmel an, die Motten und Rost nicht zerfressen können, dann meint er genau das. Überleg dir doch, wofür du lebst. Was ist wirklich wichtig? Und wir alle kennen das, wie das ist, wenn wir uns nach irgendwas sehnen, was wir gerne neu hätten, und wir kaufen uns dann irgendwann den Computer oder das Motorrad oder was auch immer. Und irgendwann haben wir uns dran gewöhnt und dann kommt irgendwann die Frage, gibt es nicht noch was Besseres? Ja, wollen wir das erleben, ist meine Frage. Auch zum Abschluss dieser Predigt, dann lade ich euch ein, das Leben, das Jesus uns verspricht, auch zu leben und es zu teilen mit anderen Menschen. Wie ich in den anderen Predigten auch gesagt habe, macht eure Häuser auf. Es gibt so viele Menschen, die von euch wissen wollen, warum ihr glaubt. Es gibt so viele Menschen, die beobachten wollen, wie ihr euren Glauben lebt. Die Welt ist voll von Menschen, die auf der Suche sind nach dieser Herrlichkeit Gottes. Und das, was Paulus dann zuletzt, und damit schließe ich, dem Timotheus sagt, ist, richte deine Gedanken ganz auf Jesus Christus aus. Auf ihn, der von den Toten auferstanden ist. Richte dich auf den aus, der immer noch lebt. Auf Jesus Christus. Wir glauben an keinen toten Gott. Und das ist der versprochene Retter aus der Nachkommenschaft Davids. Und von ihm handelt das Evangelium, diese gute Nachricht ohne Haken und Ösen, die uns anvertraut ist. Amen.